Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Inside Moin, dem Jahresrückblick 2013, Spiele, Menschen, Sensationen. Zu diesem illustren Themenabend habe ich mir die Gäste eingeladen. Ich begrüße Herrn Dr. Manuel Fritsch. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Herrn Dr. Michael Tschetschupan.
Sehr.
Ja. Wir wollen mal über das vergangene Spieljahr diskutieren. 2013. Und uns dabei Gedanken machen, welche Spiele uns so bewegt haben, welche Highlights waren. Wir haben uns im Vorfeld von der Recherchation einen recherchierten Themenplan, den nur wir jetzt hier sehen können, den werden wir jetzt abarbeiten. Daher fangen wir an mit dem Monat Januar. Herr Fritsch.
Ja, guten Tag.
Wie begann das Spielejahr 2013 aus Ihrer persönlichen Sicht?
Relativ, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was das erste Spiel war, was ich gespielt habe. Es war bestimmt noch irgendwas aus Dezember. Sehr schön. Ich glaube, also was wir auch als erstes auf der Liste haben, was mir als erstes in Erinnerung stößt, ist Devil May Cry.
Ja.
Der Reboot. Mit einem Dante, der im Vorfeld ja für Entrüstung gesorgt hat, weil er eine andere Haarfarbe hat. Hat mich aber alles relativ wenig gejuckt, weil ich nie groß die Devil May Cry-Spiele gespielt habe. Mhm. Und DMC, wie es jetzt ja da neu abgekürzt war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War toll.
Ich fand's auch super, ja, weil ich war auch nicht so der Serienfan. Ich fall jetzt mal meine normale Stimme zurück. Und ja. Es steht auch überhaupt nichts drauf hier auf den Moderationskarten. Das ist eine Geburtstagskarte, ja. Deswegen, ja, ich fand das super, weil ich mochte auch diese Welt so. Ich fand, die hatten total coole Ideen. Ich mag diesen Grafikstil, den Ninja Theory da immer eingebaut hat.
Gott hab sie selig.
Ja, Enslaved. Na, die gibt's ja noch, aber die machen jetzt nur noch Mobile Games, ne?
Also de facto gibt's sie nicht mehr.
Ja, aber ich mochte Enslaved mit diesen knalligen Farben und es war halt mal so. Sonst ist immer Postapokalypse ist immer grau in grau oder braun. Und da war halt einfach Postapokalypse, war bunt, alles war farbig mit bunten Blumen und überwuchert. Und das war so eine fröhliche Postapokalypse. Mhm. Und bei Devil May Cry haben sie halt genau diesen Grafikstil fortgefahren und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich mochte Devil May Cry, obwohl ich nicht so der gute Kombo-Spieler bin und das auch nicht so auswendig lernen kann, hatte ich da echt Spaß dran, weil ich irgendwie. Es war so der richtige Maßstab. Ich konnte mit so ein bisschen Button-Mashing und so zwei, drei Kombos konnte ich mir dann noch merken, konnte ich da auch irgendwie durchkommen.
Und es war wahnsinnig gut inszeniert.
Oh ja.
Also ich habe es gestern getwittert, mein Lieblings-Boss-Fight war der Nachrichtensprecher. Also so viel kreative Ideen. War jetzt spielerisch nicht das allerbeste Spiel, aber hat einfach wahnsinnige Wow-Effekte gehabt und war einfach toll inszeniert.
Da war doch auch irgendeine Band dran beteiligt, ne, die diese ganzen Dubstep und Geschichten irgendwie beigefügt hat, wenn ich die Richtung richtig im Kopf habe. Aber mich hat auch die Inszenierung sofort mitgenommen, im Grunde genommen. Ne? Das Spiel fängt an, du wirst da, also die Einführung ist super schnell. Es geht sofort ab mit diesen auf dieser Trade Fair in Britannien ist das, glaube ich, ne? London oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall siehst du dann, wie da alles auseinanderfällt und du merkst, wie diese Jenseitsgeschichte funktioniert und so weiter. Und dieses Spiel gibt sofort Gas irgendwie, also die kommen sofort auf den Punkt, das ist nicht super.
Da war auch gleich mal der Ton des Spiels gesetzt, mit dem, wo er am Anfang durch diesen Container durchfliegt, weil der explodiert ja und er fliegt halt nackt so da durch und es hat aber immer genau irgendwas ist dann irgendwie so, dass man sagt, okay, ah, yeah, man fliegt irgendwie so ein anderes Trümmerteil davor.
Ja, aber das sind halt
so
Sachen wie irgendwie eine Wurst oder eine Pizza.
Ja, genau, ja. Und dann fliegt er quasi in der Luft in seine Klamotten rein und es war so dieser Anfangsstil gesetzt, okay, wir machen hier schon ein stylisches Spiel, aber wir nehmen uns nicht ernst. Wir können durchaus Selbstironie beweisen. Und das, fand ich, hat halt auch dem ganz gut getan, weil sie halt schon irgendwie der Vorlage treu waren, halt gesagt haben, okay, Style over Substance, es geht hier wirklich darum, cool Dämonen zu schlachten, aber wir nehmen das nicht so bierernst, sondern wir. Und ich finde, das passte ganz gut zu so einer Hommage an das Original. Also ich fand eigentlich für ein Reboot haben sie das genau richtig gemacht. Schade, dass das irgendwie nicht angenommen wurde.
Fragen wir doch mal unsere Internetfee, was sagt das Internet?
Was ich noch sagen wollte, ist diese, was meine Lieblingssequenz und auch einer meiner größten Höhepunkte dieses Jahr war auf jeden Fall diese Disco-Sequenz in Devil May Cry. Erinnert ihr euch, wo man durch diesen Synthesizer im Prinzip durchgelaufen ist, ne? Wo diese Dämonenfrau irgendwie diese, ne, die Welt für dich generiert hat aus den Sounds. Und das war wie so eine Mischung aus Brawler und Musikspiel. Und ich fand das mega geil. Also, und dann kam ja dieser super eklige Bosskampf, wo irgendwie, wo sie, also, ne, wo nicht das Kind aus ihr rauskommt, sondern umgekehrt, ne? Also, wo oder das Kind sie dann immer so in den Bauch gesteckt hat irgendwie und dann muss man...
Ja, mit diesem...
aber geil, ja.
Aber wir wollen gar nicht zu viel verraten, weil man kann es jetzt ja nachholen. Es ist im PSN Plus. Ja. Im PS Plus Paket ist es diesen Monat oder im Dezember, wo wir jetzt gerade aufnehmen, für Januar angekündigt. Ja. Also das heißt, man kann das einer der coolsten Spiele von 2013 jetzt nachholen und sollte man unbedingt machen. Ich hoffe mal, dass da Ninja Theory... Ich hatte ja so erwartet nach Enslaved, was keiner kannte, so als neue IP, dass sie mit so einer bekannten Marke dann einen richtigen Verkaufsschlager wieder haben, um dann Geld zu haben für Enslaved 2. Ich weiß aber nicht, wie sich's verkauft hat. Ich glaube, nicht so richtig gut, gell?
Es kam auch nicht so gut bei den Fans an. Also aufgrund.
Bei den alten Fans?
Bei den alten Fans sowieso. Die mochten diese Neuinterpretation von diesem spitzbübigen Dungeon überhaupt gar nicht. Mhm. Und irgendwie hat sich das in den Verkaufszahlen auch nicht so gut geschlagen. Also, komischerweise.
Schade.
Sehr, sehr schade. Aber für mich eins der Lieblingsspiele. Also tatsächlich, mir gefällt es auch besser als Metal Gear Rising, was ja recht ähnlich geartet ist. Und das fand ich einfach nicht, weil es das beste Spiel ist, sondern weil es einfach besser inszeniert war, weil es mich halt auch mitgenommen hat. Und bei Metal Gear Rising sitzt da und was geht hier eigentlich vor? Und das hat Devil May Cry eben ganz
gut gemacht. Nee, hat gut angefangen. Also auf jeden Fall nachholen. Bisschen beschaulicher ging es dann zu, aber nicht weniger medienwirksam mit dem neuen Spiel von Ron Gilbert.
Ja, weil das war auch mal so, oh, Ron Gilbert macht mal wieder ein Spiel. Und dann war das Interesse da, obwohl eigentlich gar nicht klar war, was es wird. Und dann hat man die ersten Spielszenen von The Cave gesehen und da war sofort so, oh, das ist jetzt ein Plattformer. Schade, der macht gar kein Adventure mehr. Und er hat aber selber immer betont, nein, das ist ein Adventure, das ist halt quasi die moderne Interpretation eines Adventures, weil warum sollte ich ein Point-and-Click-Ding machen, wenn ich die Figur auch direkt steuern kann? Das heißt ja aber nicht, dass ich Adventure-Aspekte vernachlässigen muss. Und rückblickend hat er da auch recht gehabt, weil man musste ja wirklich, ich fand auch die Idee mit dem, dass man die verschiedenen Charaktere und jeder hat so 7 oder 8 waren es?
Genau 7. Das war das Problem an der Sache, ja.
Dass man es genau schon, man konnte immer nur 3 mitnehmen und wenn man alle Aspekte, weil jeder der Charaktere hatte ein eigenes quasi Level.
3-mal trotzdem durchspielen und 2 wiederholen. Mhm. Und diese Level, die nicht charakterbezogen waren, die musste man jedes Mal neu machen. Mhm. Das war so ein bisschen der Bummer. Beim ersten Mal durchspielen war es super. Das zweite habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil es mir einfach zu fad war, diese Stelle mit diesem Dynamitwerfer nochmal zu spielen und Leiter hoch, Leiter runter. Beim ersten Mal rausfinden waren die Rätsel echt klasse zum rausfinden und hat echt super viel Spaß gemacht, aber beim zweiten Durchgang hat sich das total verbraucht. Und war jetzt aber auch in den späteren Versionen, also kam ja dann für iOS, für iPad und alles noch raus, gab aber nie irgendeine Edition oder ein Patch, um zu sagen, die Stelle hast du schon geschafft, magst du die überspringen? Weil dann würde ich es, glaube ich, nochmal weiterspielen und die zusätzlichen Charaktere auch durchspielen.
Ich habe sogar 2-mal durchgespielt. Also,
Der Humor ist ganz cool. Also ich fand cool, dass die Höhle so also eine eigene Stimme hatte und dann aber auch als Person gesprochen hat.
Und auch immer so, and yes, I'm a talking cave.
Diese Selbstreferenz.
Genau.
Also ich fand, vom Spiel habe ich aber auch ein bisschen enttäuscht, weil ich fand irgendwie erwartet, dass man auch ein bisschen mehr über die Charaktere so erfährt. Das war mir ein bisschen zu wenig Hintergrund. Weil die Idee, dass du in diese Höhle reinkommst und dann dich mit dir selbst konfrontierst, die suchen ja alle was anderes irgendwie. Ja. Fand ich total cool. Und irgendwie hätte mir das vielleicht am Ende besser gefallen, wenn sie einfach vielleicht Teil der Charaktere weggenommen hätten und dann sich intensiver mit einigen, mit einer Auswahl von Figuren, ich weiß nicht, 3 oder 4 beschäftigt.
Also ich glaube, das Rätselslösung wäre, dass du sagst, nur die Charaktere bestimmen die Level in der Höhle und diese Level von der Höhle selber, die einfach wegzulassen. Ja, und dann hätte er auch nochmal irgendwie 3, 4 Charaktere weiter als DLC nachliefern können, die hätte ich alle durchgespielt.
Der Ron Gilbert hat aber dann das Studio verlassen, ne?
Mhm, das war der Abschluss.
Später im Jahr.
Und Double Fine meinst du jetzt?
Genau.
Der hat dann auch dieses Jahr dieses Scurvy Pirates Spiel gemacht.
Scurvy Scallywags.
Ja, genau. Was auch sehr cool war, also ein Match 3 Game mit Piratenthema. Fürs iOS, fürs iPhone mit einem Kollegen zusammen, ich weiß nicht, irgendein Designer oder Musiker oder so. War ein richtig lustiges iPhone-Spiel. Ich spiele es wahnsinnig gerne. Haben wir auch eine Folge dazu, wo wir drüber reden, ist es jetzt zu viel In-App-Purchases oder nicht, weil du eben diese Goldpakete kaufen kannst. Aber war schön.
Ich fand es ganz interessant, weil er war ja auch irgendwie als Teil der Double Fine Adventure Crew wurde er vorgestellt, auch in dem Video und so. Ja. Und das ist dann irgendwie dann doch irgendwie.
Aber immer so ein bisschen so. Also Ron Gilbert sitzt auch da, der hat das Genre miterfunden. Wir kriegen ihn schon noch dazu, dass ja. er uns hilft. Er so, close the door. Ja.
Das war ziemlich cool. Er steht, glaube ich, einfach kommentarlos auf. Ja. So.
Zack, Tür zu.
Und haut die Tür zu.
So sehr grumpy, ne? Absichtlich.
Ja. Ja.
Aber ich war auch ein bisschen so, oh, ist immer noch nicht rausgekommen, das Double Fine Adventure. Mhm. Und jetzt geht er auch noch. Also das hat mich schon so ein bisschen gestört an dem Moment.
Mhm. Nächstes Spiel, gleich zur Überleitung. Ich fand, dieses Jahr 2013 war so in der Gesamtfassung das Jahr, wo Indie wirklich im Mainstream angekommen ist. Also wo wirklich nicht nur ein paar Wirrköpfe auf Superlevel sich mit Indie-Spielen beschäftigt haben. Nein, also tatsächlich, das ist ja. so, jetzt auf einmal hast du Indie-Games im PS Plus, du hast es ja schon angesprochen, da wird dann nicht gesagt, ja, hey, wir haben hier Devil May Cry und ach ja, so ein Indie-Spiel, sondern da wird richtig, das wird auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe wird gesagt, hier, wir haben Devil May Cry und Don't Starve. Mhm. So, also das heißt, die Indie-Welle ist jetzt im Mainstream angekommen und du kannst damit tatsächlich Leute locken, dass sie sagen, ich kaufe mir PS Plus oder ich abonniere das, weil da kriege ich ja auch immer diese ganzen coolen Download-Titel. Und
ja. Highlight war dann quasi The Witness exklusiv für PS3.
Genau, also das war ja auch krass, dass auf den Pressekonferenzen von Sony auf der Gamescom, auf der E3, bei der Konsolenankündigung ein riesen Indie-Block auf einmal war.
Das war richtig cool. Also es war vor allen Dingen auch, sie haben dann zwar Mainstream-Spiele vorgestellt, aber dann so hinterher, so irgendwie nebensächlich so. So, ach, Assassin's Creed und Killzone haben wir auch. Ja. Habt ihr jetzt auch mal gesehen, so, aber wirklich diesen riesen Indie-Block, auch so mit Neuankündigungen von total bekannten Indie-Entwicklern. Also Gun to Rapture heißt, glaube ich, eins von den DS da, von Chinese Room zum Beispiel. Das glaube ich auch, weiß ich nicht, ob es exklusiv ist, aber es wurde
Everybody's Gone to the Rapture.
Everybody's, genau. Und,
bist du hier durchgedreht neben mir?
Alter! Ja, und es ging ja weiter. Wir haben ja auch dieses krasse PSP-Spiel, PS-Vita-Spiel mit diesen bisschen verrückten Figuren. Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Baby.
Ja, Muramasa Baby
und so. Und lauter abgefahrene Scheiße.
Aber zu E3 kommen wir ja gleich noch und Gamescom, genau. Das war richtig cool. Aber du meinst Untied Chamber wahrscheinlich.
Genau, das war ja im Januar und das war ja auch so ein Indie-Spiel, wo auch, glaube ich, ich kenne mich nicht ganz aus, aber ich glaube, die Entwicklung war etwas turbulent.
Das war einer, der da irgendwie 3, 4 oder 7 Jahre, ich weiß es nicht, rumgewerkelt hat. Ja, das Spiel zu machen.
Das war ein Spiel für den Make Something Unreal Contest, war das eigentlich. Also wurde so ein Prototyp entwickelt.
Für die Unreal Engine.
Für die Unreal Engine. Das ist halt so ein Wettbewerb, der ausgerufen wurde, damit man halt so ungewöhnliche Spielkonzepte oder coole Sachen mit der Unreal Engine macht. Und das hat so großen Zuspruch irgendwie erhalten, dass der gesagt hat, das ist cool, dann mache ich daraus ein komplettes Spiel. Und das hat halt wirklich ziemlich lange gedauert, weil man kannte nur diesen Teaser und dieser Teasy war einfach mega Mindfuck. Also du wusstest halt direkt, wenn das so wird, wie in diesem Teaser, dann wird es fantastisch. Und jetzt ist es halt im Januar schon rausgekommen. Und es ist fantastisch.
Es war wirklich dieser Mindfuck, den man auch erwartet hatte. Also es war fantastisch, ja. Weil es einfach mit deren Erwartungen auch gespielt hat. Mhm. Es war ja, du bist ja als Ego-Shooter Steuerung rumgelaufen, hast aber gar keine Waffe gehabt am Anfang und hattest dann später irgendwelche komischen Geräte, die aber waffenförmig waren, aber nur zu Rätselmechaniken gedient haben.
Und ich fand es auch immer ganz cool, dass er halt auch mit so diesen Konventionen, die du als Spieler hast, dass du einfach als Spieler immer bedingungslos das machst, was die Entwickler dir sagen. Ja. Und dann halt irgendwie so, ja, Jump oder sowas. Und dann bist du halt da runtergesprungen und auf einmal ist dann aus dem Nichts so ein Weg entstanden. Und dann das war halt so dieses, okay, du als Spieler hast jetzt einfach, weil da stand Jump, bist du halt runtergesprungen. So nachdem, wenn dir einer sagt, spring von der Brücke, dann machst du es halt als Spieler auch. Und dann fällst du aber nicht runter, sondern ist halt der Weg da. Aber er weiß genau, der Entwickler weiß, die Spieler springen da runter, wenn ich ihnen sage, dass sie es machen sollen. Und das war so ein schöner Metakommentar.
Ich fand die Ästhetik auch richtig cool. Das war ja super minimalistisch, ne? Eigentlich nur, also Grundmechanik war eigentlich nur schwarz-weiß und dann waren da manchmal diese Beleuchtungen drin, ne? Diese Farben. Aber wirklich immer so Primärfarben, rot, blau und so weiter. Und ich fand cool, wie er dann auch teilweise die Geräusche dann in den Level angehört, dass du dann so plötzlich so Meeresrauschen irgendwie gehört hast und so, und du wusstest überhaupt gar nicht, wo das herkommt. Und manchmal hast du auch so Sachen gehabt, dass du dann durch irgendwie eine Luke durchgeguckt hast und dahinter war dann irgendwie was Besonderes. Und geil fand ich, dass du aber immer in dieses Hub zurück konntest. Du konntest dann immer sehen, wie diese Karte aussieht. Und dann war dann immer so ein schöner belehrender Spruch dann irgendwie auch dabei.
Also hat ja, der dich oft auch in die Irre geführt hat. Der Clou war ja, dass du meistens die Anweisung oder die Lösung für das Rätsel hast du erst als Belohnung bekommen, wenn du es geschafft hattest. Mhm. Ja, dass du danach wusstest, ach ja, okay, mit dem Hinweis hätte ich sofort gewusst. Was natürlich auch genau damit gespielt hat, dass in jedem Nintendo-Spiel dir dreimal gesagt wird, was du jetzt als nächstes machen solltest. Und hast du schon gelesen? Und das fand ich immer sehr auch so ein bisschen arschlöchig. Dann hast du ewig rumgebraucht, um dieses Rätsel zu knacken und dann kommt der entscheidende Hinweis. Versuch doch mal rückwärts zu denken oder so. Und er hat mit der Engine einfach wahnsinnig viel gemacht. Ja, dass du, er hat es geschafft, diese Levelstruktur vom Editor hätte ich gerne mal gesehen. Mhm. Der hat ja so Mechanismen gebaut, dass du ewig im Kreis laufen konntest.
Und auf einmal ging es
dann. Und es hat nicht mehr aufgehört. Aber wenn du dann umgedreht bist, warst du auf einmal wieder in einem anderen Raum. Dann hast du dich nach oben geguckt und dann nach unten. Auf einmal war der Boden unter dir weg und du bist nach unten geflogen. Ja. Ja, also der hat so bestimmte Trigger eingebaut und hat dich wahrscheinlich durch die Levelarchitektur gebeamt in dem Moment. Mhm. So, dass du es nicht gemerkt hast. War großartig. Cool. Muss man sich unbedingt angucken.
Gut. Februar.
Unser Lieblingsspiel.
Was ich da drauf geschrieben habe, und ihr wollt jetzt alles von der Liste streichen, Aliens Colonial Marines, wollte ich einfach noch mal drüber sprechen, weil das einfach, aus meiner Sicht, war das die Frechheit des Jahres. Dass man sich so traut, so ein Spiel abzuliefern. Und das eigentlich war das ja, die Voraussetzungen waren ja eigentlich gut. Ich meine, Gearbox kann das ja eigentlich, das ist ja kein schlechtes Studio. Und Sega als Publisher ist jetzt auch nicht irgendwie so eine kleine Klitsche, wo man sagt, ja, die haben da halt irgendjemand die Lizenz gegeben und haben halt geguckt, ja, macht mal was, sondern da war schon irgendwie ein bisschen Production Value, wie der Michael von Golem jetzt sagen würde, schöne Grüße an der Stelle, dahinter. Und trotzdem kommt dann so eine Grütze bei raus. So. Und das war mir dann irgendwie gar nicht klar, wie das so in die Hose gehen konnte.
Das Ding war, viele Spiele funktionieren ja trotzdem noch, wenn man sie mit zu zweit spielen, ne, im Korb. Und dann haben wir beide das im Korb gespielt und uns gefragt, was die Scheiße sollen. Also es hat wirklich null Spaß gemacht. Es hat
nichts mit Aliens zu tun?
Überhaupt nichts. Also es ist, also selbst, sie haben ja immer gesagt im Vorfeld, dass es so vorlagentreu sein sollte und so weiter und so. Und das Spiel ist wirklich, es fickt den Fans wirklich in den Arsch. Das muss man einfach so sagen. Es ist wirklich so einfach.
Hätte nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber.
Ja, aber in diesem Fall ist es wirklich so, wirklich Ohrfeige. Tauchen Charaktere auf, die eigentlich im Film gestorben sind. Mhm. So, und dann verlangst du natürlich als Fan, also ich bin kein großer Fan, mag das zwar, aber jetzt bin ich so beinhart, aber selbst ich dachte so, wir können das nicht erklären. Wir müssen dann wenigstens eine fünftige Erklärung bieten, warum wir diese Charaktere holen. Und sie haben es einfach nur aus Fanservice gemacht. So, die müssen jetzt da auftauchen, damit sie irgendwie eine Verbindung zum
Film haben. Und das sah aber scheiße aus.
Es sah scheiße aus.
Genau. Ja, das hätte mich jetzt gar nicht gestört, sondern es ging mir halt einfach darum, dass ich, dass dieses Alien-Viech ist in den Filmen so unfassbar bedrohlich. Es ist das ultimative Raubtier. Und es jagt, beziehungsweise es spielt schon mit den Soldaten. So. Und im Film sind die einfach strunzdumme KI-Viecher, die in Dutzend Ware auf dich zuraufen und irgendwie drei Schüsse aushalten. Genau. Und das passte überhaupt nicht zu dem Alien-Viech.
Gepaart mit den Bugs, dass die dann auch an der Treppe stehen bleiben, du gehst drei Stufen hoch und die stehen unten und sehen dich nicht mehr so.
Genau.
Und das war richtig. Und vor allem die Dramaturgie war auch komplett für den Arsch. Also die haben...
die meiste Zeit nur noch gegen Menschen gekämpft dann eigentlich.
Ja. Also wo haben sie diese Corporation, die sowieso Corporation eingebaut? Wayland, genau. Und das war aber die Entschuldigung für das Spiel, dann ganz viele Soldaten da irgendwie in Heerscharen auf dich drauf zu jagen. Und das Spiel baut ja überhaupt gar keinen Spannungsaufbau, der irgendwie mit dem Film vergleichbar wäre. Also selbst der zweite Film von Cameron war ja mega actionreich und dem haben sie sich ja auch orientiert. Aber der hatte ja trotzdem irgendwie, also der hat ein Gefühl für Bedrohung gegeben. Ne? Hat ja irgendwie, also das, was du sagst, die Aliens waren eben gefährlich. Und gerade wenn sie in Herrscharen überkommen, ist es schlimmer als ganz viele Aliens, die dich zerreißen können. Und dieses Gefühl hattest du nie. Mhm. Und das Ganze wurde dann getoppt mit dem schlechtesten Bossfight des Jahrzehnts.
Hast du so lange durchgehalten?
Ja, ich habe es wirklich durchgespielt. Es dauert ja irgendwie nur 4 Stunden oder so. Ich habe es an einem Abend durchgespielt. Und das ist, also das ist so ein richtig schlecht zusammengeskriptetes Kampfding gegen so eine Alien-Königin irgendwie. Da musst du dann so einen Mechanismus auslösen, das ist irgendwie so ein Raumschiff, das gerade in die Atmosphäre hochsteigt, die flüchten dann gerade, dann muss es irgendwie aus dem Raumschiff
rausgehen. Aber Amy doch besser letztes
Jahr. Amy hatte wenigstens noch eine Idee und eine Vision, das war auch nicht richtig gut, aber ne, wirklich. Also es ist
die Fallhöhe war halt auch bei Aliens deswegen so hoch, weil diese Teaser-Videos und Previews, die man gesehen hatte, die sahen ja richtig toll aus. Auch. Ja. Und wir haben ja die Szene 1:1 nebeneinander dann auch angeguckt und gesehen, wo diese Brücke abstürzt und er so hochhangelt. War alles High Lightning und gerendert und das war eine komplett andere Charaktermodelle. Das war halt so eine offensichtliche Veräppelung.
Genau, richtig runterskaliert, ne? Also irgendwie, also einfach nur auf, also sie behaupten zwar, dass es auf Mega-Hardware lief und so, aber das sah alles ziemlich getrückt aus. Ja. Das
war dann wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, da haben wir genug Worte dafür verloren. Für den
Arsch. Kommen wir zum nächsten Spiel und jetzt halte ich fest, Micha, ein japanisches Rollenspiel, ich hab's gespielt.
Aber Ni no Kuni ist für mich aber ich finde es sehr schön, aber auch eine Enttäuschung auf sehr hohem Niveau.
Mir auch.
Leider. Also es ist Ghibli und Ghibli ist immer geil. Das muss man sagen. Und der Ghibli-Stil ist auch erhaben und wenn man das Spiel startet dann und diese Zeichnung, diesen Zeichenstil sieht, dann hat man sofort, also ich habe jedenfalls immer sofort ein warmes Herz, wenn ich das sehe. Ich finde diesen Stil total schön und das berührt irgendwas in mir. Aber das Spiel hat nicht so viel draus gemacht. Die haben diese mega geile Grundlage und eigentlich auch das Potenzial für eine tolle Welt, aber die sind irgendwie gefangen in so alten Routinen aus, also 10 Jahre alten Rollenspielroutinen. Und das Spiel wird irgendwann richtig repetitiv, weil du einen Rundenkampf, also einen Kampf nach dem nächsten irgendwie angehst und grindest. Und die Geschichte entwickelt sich auch nicht.
Dieser Pokémon-Ansatz, also mich hat das so gar nicht gepackt. Also gegen diese alten Systeme habe ich eigentlich nichts. Also ich spiele jetzt gerade die ganze Zeit Bravely Default, was ja eigentlich ein ganz urklassisches Final Fantasy von den ersten Teilen die ganzen Mechaniken übernimmt und es macht super viel Spaß und fühlt sich dadurch auch wieder frisch an, weil die ganzen Final Fantasies in letzter Zeit ja gar nicht mehr diese Modelle hatten und deswegen hatte ich mich eigentlich auch auf Ni no Kuni gefreut, weil es schon so den Eindruck hat, es ist so die alten Tugenden von dem Japano-Rollenspiel zusammen mit der genialen Herzenswärme von Ghibli. Und diese Ghibli-Herzenswärme habe ich auch gespürt, also ich mochte das gerne weiter erfahren. Wir haben ja auch diesen Cast, wo wir alle nicht durch sind und spekulieren, wie es denn wohl aufhört. Und leider wurde das ja überhaupt nicht erfüllt, diese Erwartungen. Also weder die Geschichte hat sich bewahrheitet, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Und dieser ganze Pokémon-Kram, der hat mich irgendwann nur noch angenervt. Und die Kämpfe waren mir irgendwie nicht strategisch genug.
Also das ist halt das Ding. Also irgendwann hast du das Gefühl, dass die Kämpfe Arbeit sind. Ja. Und das darf nicht passieren. Also alte Mechaniken hin oder her, es muss halt Spaß machen.
Entweder Arbeit oder zu einfach.
Und genau.
Aber nur mit X durchklicken.
Und da war das halt wirklich so uninteressant. Und was auch blöd war, dass diese Geschichte, also bei Ghibli-Filmen gab es halt immer diesen Subtext, der für Erwachsene halt interessant war. Ne? Das Chihiros Reise ins Zauberland zum Beispiel, das ist ja im Prinzip eine Flucht vor den ganzen Alltagsproblemen und so weiter. Und sowas hast du halt eigentlich erwartet. Ne? Das fing ja auch damit an, dass die Mutter stirbt und eigentlich ist das tot traurig. Man sitzt da und oh, und es tut einem wirklich leid, was diesen Jungen passiert. Und aber dann kommt irgendwie tralala, diese Fantasiewelt und es geht irgendwie. Also
Katzenkönig.
Ja, das sind alles geile Sachen, aber es gibt dem Ganzen keinen Kontext irgendwie.
Das fand ich aber gut mit dem Katzenkönig, weil die ganze Welt, diese ganze Stadt war dann immer alles mit so Katzensprüchen. Da musst du dann in die Katzalisation
und sowas. Toll übersetzt. Hallo, ich möchte festhalten, das war das Spiel, was ich dieses Jahr für die Synchronisation gelobt habe.
Den Synchropreis 2013. Ja. Ja, was ich war ein bisschen als unerfahrener JRPG-Spieler war ich ein bisschen überfordert mit den Kampfmechaniken. Weil ich irgendwie nicht genau verstanden habe.
Die war aber auch nicht so gut.
Ja, okay, also oft war es halt so, ist das jetzt pausiert, wenn ich jetzt hier was auswähle oder ist es nicht pausiert, wenn ich jetzt einen Zauber auswähle? Und, oder oft war es auch mal das Problem, dass der, wie heißt der kleine Begleiter? Der Tröpfli. Tröpflein.
Der Lusttröpfli.
In Deutschland ist er Tröpfchen, glaube ich.
Tröpfchen, genau. Ja. Der im Englischen einen super Waliser Akzent hat. Ja. Das ist so geil, weil der alles auch, und der ist auch so ein lakonischer Zyniker irgendwie so, weil der auch immer alles so, so kommentiert. Genau. Und da passt halt auch dieser Waliser, dieser knorrige Waliser passt da irgendwie so voll dazu. Der ist auch, den möchte ich als Nebenrolle des Jahres dann nominieren. Also hat schon 2 Preise bekommen.
Da ist Bioshock Infinite noch gut dabei.
Ja, okay, gut. Aber da war das Problem, dass bei dem Tröpfchen, dass der dir halt immer Sachen, also dann halt der wirft dir dann immer diese Orbs, diese Lebensorbs, aber oft immer an ganz blöden Stellen und oft läuft der dir im Kampf auch in die Quere und dann bleibst du irgendwie an ihm hängen oder sowas und wirst dann doch vom Gegner erwischt. Und dann in dem Moment war dann eben der Begleitcharakter keine Hilfe mehr, sondern er war ein Hindernis. Und das darf eigentlich nicht passieren bei einem Begleitcharakter.
Hast du es durchgehalten? Hast du es durchgespielt?
Nee, ich habe 10, 15 Stunden oder sowas.
Aber der Tröpfchen erklärt auch alles doppelt und dreifach. Also gerade am Anfang, und das geht so nervig. Also irgendwann denkst du dir, okay, kann ich das jetzt bitte überspringen? Ich meine, so lustig dieser Charakter auch ist und so, aber ich hab kapiert, dass ich ihm jetzt Herz geben muss oder Hoffnung oder so. Und das sind alles auch coole Sachen eigentlich, aber es hat einfach, also es ist immer noch ein schönes Spiel, aber ich war dann doch enttäuscht, weil es halt von Level 5
war. Ja, eben, Level 5 und Ghibli war halt so eine Erwartungshaltung. Und dann aber auch so von den, apropos Production Values, super schön gezeichnete Zwischenanimationen mit tollen Sprechern. Der Waliser ist der Hammer. Und dann macht so, okay, das war jetzt die wichtige Stelle, die haben wir dir gesprochen. Jetzt kommt eigentlich nur noch Blabla-Erklärung, Nebenmission. Und du klickst dich halt durch diese Japano-Textboxen durch.
Ja.
Und auch dieser Bruch, also so sehr ich den Ghibli-Zeichenstil auch mag, aber die 3D-Modelle waren ja auch top, die sahen auch nach Ghibli aus, aber so beides zusammen Hätte ich mir fast gewünscht, dass sie dann vielleicht diese Animationen auch in diesem Vektor-Look irgendwie gemacht hätten, damit es nicht so bricht immer. Und durch die Stimme dann auch noch, die weg war, war halt so der doppelte Bruch da. Mhm.
Es wirkte halt tatsächlich wie ein Film, der unterbrochen wird von spielerischen
Sequenzen. War nicht zusammengenäht so richtig. Ja. Ja, schade. Genau. Wir hatten es bei Aliens gerade, da saßen wir zusammen auf der Couch, was Koop sehr enttäuschend war. Ja. Eins der schönsten Koop-Erlebnisse war aber dann Dead Space 3.
Ja, und da hatten wir so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ne? Also Dead Space, da war die Kritik im Vorfeld, oder die Skepsis im Vorfeld relativ groß, dass man dachte, Horrorspiel und dann auch noch im Koop.
Ja, und Dead Space war ja eh kein Horror mehr seit dem zweiten.
Richtig, also es war ja mehr so Action und sowas alles. Und also ich finde, ich fand den dritten Teil tatsächlich auch richtig gut, auch einen guten Abschluss zu der ganzen Reihe, weil sie eben konsequent diese Action-Schiene weitergefahren sind und das Ganze ein bisschen epischer gemacht haben. So. Also es hätte jetzt wenig Sinn gemacht, um wieder zurückzufallen in dieses Geisterschloss.
Das, was Isaac alles schon erlebt hat.
Ja, also kein Geisterschloss im Weltraum und so weiter, sondern haben halt gesagt, komm, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke. Und das ganze Spiel gibt im Grunde genommen von vorne bis hinten nur Gas. Irgendwie so. Ein paar Stellen verzetteln die sich ein bisschen. Also Kämpfe gegen Menschen fühlen sich einfach falsch an im Dead Space-Universum. Und auch komisch in dieser Spielmechanik. Die so
auch mehr für
so
Isaac. Auch die,
genau, also ganz seltsam. Diese Sequenzen sind nicht so gut, aber gerade im Koop hatten wir einfach so geile Situationen, die haben sich ein, also die Idee ist, dass die Charaktere unterschiedliche Sachen sehen, so, und dass einer von den beiden, ich glaube, das ist dieser Begleiter, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber der sieht halt irgendwie wirsches Zeug aus seiner Vergangenheit, ja. So. Und das sieht Isaac aber nicht, und Isaac fragt, also wirklich, er geht dann auf Dinge zu und du siehst auf deinem Schirm dann irgendwie eine Erscheinung irgendwo und Isaac sieht das nicht, und aber trotzdem...
Und dann fängt er an zu ballern und du weißt überhaupt nicht, warum.
Ja genau, irgendwie, oder das, irgendwie oder per Shape, weil das dann so, hey Manu, siehst du das? Das ist irgendwie so eine Spielzeugfigur oder sowas so, und das war dann irgendwie der Sohn des Charakters, der dann gestorben ist in der Vergangenheit, diese Geschichte, und... Das war eine geile Verwirrung, die dann halt in diesen Chat kam und du wusstest nie ganz genau, dreht der Partner jetzt so ein bisschen ab und so weiter. Das war echt ganz gut gemacht.
Und es war richtig, richtig gut durchdacht, weil alle ja gesagt haben, wozu braucht ein Spiel wie Dead Space ein Koop? Ja, also draufgeklatscht und bla, braucht kein Mensch, nur damit sich's besser, damit sich's nicht so gut wieder verkauft und so weiter. Also diesen Resale meine ich jetzt, diesen Gebrauchtmarkt auszuhebeln, aber ganz im Gegenteil, das hat Dead Space richtig bereichert. Mhm. Weil es auch wahnsinnig gut in das Spiel integriert war von der Geschichte. Also es gab ja dann immer wieder Sequenzen, auch wenn du es alleine gespielt hast, wo dir dieser zweite Charakter begegnet ist, ja, wo du ihn dann auch getroffen hast. Und es hat aber, du konntest jederzeit, konnte der andere ins Spiel einsteigen und es hat immer gepasst. Mhm. Und du hattest ja dann auch Missionsstränge, die du quasi nur erreichen konntest, wenn du im Koop-Modus warst. Ja. Was richtig, richtig gut war, weil du dann da auch wieder... gezielt auf diese, da sind jetzt zwei Spieler und die sehen unterschiedliche Dinge und die müssen irgendwie verschiedene Schalterrätsel lösen. Das war dann eben nicht, wirkte nicht aufgesetzt, weil es halt genau dafür gemacht wurde.
Genau. Und cool ist eben, du kannst es ja trotzdem alleine spielen und das Spiel funktioniert. Also natürlich begegnest du diesen zweiten Charakter dann in Zwischensequenzen und so, aber der ist jetzt nicht als KI-Figur irgendwie mit dabei. Und dann hast du dieselben Qualitäten, die Dead Space-Reihe eigentlich schon immer ausgezeichnet haben. Das ist absolut hervorragende Art Design, tolle Musik. Also diese pompöse Inszenierung muss man mögen, natürlich, ist halt kein Amnesia oder so, aber ich fand's super und ich fand den Abschluss halt auch wirklich richtig gut. Ich glaube auch, dass das Ende, da gibt's noch so einen kleinen Kniff, dass da vielleicht was kommen kann, aber eigentlich rundet das die 3,5 Teile ganz gut ab.
Also man weiß ja auch nicht, ob noch was kommt. Also es ging ja dann das Gerücht um, dass EA angeblich gesagt hat, die Serie wurde jetzt erstmal pausiert, auf Eis gelegt und dann kam relativ schnell das Dementi, nein, nein, es geht auf jeden Fall weiter und so, wir legen erstmal so eine kleine kurze Pause ein quasi, also 2014 wird wohl kein Dead Space kommen, es wird jetzt nicht so ein jahresgetaktete Serie.
Aber das Universum, es wird wahrscheinlich so wie beim Mass Effect werden. Die Story von Isaac ist vorbei, aber das Universum lebt ist toll, weiter. Das kann weiter.
Lebt weiter in unseren Herzen.
Dead Space, MMO,
ja, free to play. Vielleicht geht es ja mit der Frau zum Beispiel weiter oder so. Ne? Da gibt es ja zahlreiche Charaktere. Sie haben es ja mit Extraction im Spin-Off ja auch so gemacht.
Dass ich glaube, die Schweißer, ja. Das Schweißgerät bekommt eine eigene Spin-Off.
Genau. Schweißgerät-Karting, sehr cool.
Ja, aber ich habe es tatsächlich leider nie durchgespielt. Ich habe es immer noch auf meinem Haufen liegen.
Ich bräuchte so ein Kacknub-Schild.
Für die Kamera. Zum Wasser. Ich habe es tatsächlich nicht durchgespielt, aber das lag nicht, weil ich es irgendwie nicht gemocht hätte, sondern es kam dann einfach zu viel. Also es war dann wirklich, dass der März auf einmal...
Da ging es richtig los.
Ja, da kam dann auf einmal im Wochentakt kam dann die High... Die Topseller,
die Quadruple A Productions.
Und deswegen Überleitung tada. Ich sehe nämlich gerade schon im März Bioshock Infinite, der auch leider irgendwie eine Enttäuschung auf hohem Niveau, aber trotzdem finde ich, hat mir das mir hat allein das Debattieren über das Ende mit euch und mit anderen Freunden so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, allein dafür hat es sich gelohnt.
Er hat uns Freunde genannt.
Oh. Nee, ich sage mit euch und mit anderen Freunden.
Ach so, ja. Ich
dachte, der entwickelt sich was.
Ach Mensch. Ich muss gehen. Also. Aber es war das Spiel mit der höchsten Erwartungshaltung bei mir dieses Jahr, Bioshock Infinite. Mhm.
Klar, weil sie auch im Vornherein bei Bioshock, das war ja schon beim ersten Bioshock so, dass sie es immer geschafft haben, im Vornherein so einen riesigen Hype, dass du jetzt gedacht hast, jetzt kommt das Game to end all games. So dieses, das ist quasi, das ist so gut wie System Shock und so clever wie sowieso und hat so eine tiefe Spiel-
und eine
Mechanik,
Story,
sonst
dass
was.
Dir die Tränen nur fließen.
Und das heißt, sie haben es wirklich da immer geschafft, da in dieses Bioshock. Der Name Bioshock steht halt einfach für dieses Versprechen, okay, das ist intelligentes AAA. Also das ist richtig toll produziert, richtig guter Shooter und dann aber auch noch mit einer tollen Story oben drauf. Und dann erwartest du natürlich ein gigantisches Feuerwerk und das kann ein Spiel fast eigentlich nicht erfüllen. Also
ja, aber sie sind nicht arg weit davon entfernt gewesen, glaube ich. Ja. Also es ist vom Art-Design fantastisch, es ist von den Charakteren fantastisch. Es gab ja dann so ein bisschen so eine Diskussion wegen, es ist ja quasi so eine rassistische Welt, in der du dich bewegst am Anfang. Du wirst direkt auch mit diesem Rassismus konfrontiert, aber eigentlich willst du in dieser Welt mehr erkunden und mehr leben, weil die so toll aussieht und weil diese Atmosphäre von diesem ganzen, dieser Amerikanismus, was passiert wäre, wenn der sich so weiterentwickelt hätte, es hat schon seinen Charme, aber gleichzeitig willst du eigentlich in dieser Welt nicht weiter bleiben, aber trotzdem willst du in dieser Welt bleiben, so. Ja. Und das fand ich sehr clever, aber sie haben es gar nicht so richtig ausgeschöpft, eigentlich, diese Thematik.
Ich finde, also, und dieses Jahr unter den großen Blockbuster-Titeln mit Sicherheit der inkonsequenteste von allen, weil der unheimlich viele tolle Ideen hat, auch inhaltlich, und eigentlich das Potenzial hätte, richtig viel Stoff auf den Tisch zu legen, dass man diskutiert, Rassismus und dann natürlich die tolle Science-Fiction-Geschichte und so, aber sie haben irgendwie versucht, alles in dieses Paket reinzubringen, auch eine tolle Nebenfigur mit, wie heißt die, Elisabeth, ne? Und nichts davon ist so richtig zu Ende gedacht. Also zum Beispiel bei dieser Rassismusgeschichte, da sind so ein paar richtig gute Sachen drin, wo du denkst, so, wow, du gehst, hast halt diese Columbia, ne? Diese Columbia-Geschichte und dann gehst du irgendwie in ein Haus rein und drin ist alles verrottet, so als würde die Fassade jetzt fallen und blickst hinter die Kulissen, merkst, wie verrottet die Gesellschaft ist. Und das wird nie weiter fortgeführt. Das ist halt wirklich nur so eine Sequenz, irgendwie so ein kurzes Ding, so ein Hinweis hier, so meinen wir das. Und am Ende ist das egal irgendwie. Dann, die Science-Fiction-Geschichte, die hat am Ende einen coolen Twist, aber kommt viel zu spät. Also du merkst es nur, dass diese beiden Wissenschaftler, die übrigens
die Zwillinge,
ziemliches Highlight, aber auch das ist nicht so wirklich zu Ende gedacht. Und am schlimmsten fand ich aber eigentlich Elisabeth, weil
diesen Aspekt fand ich am zu endesten gedachtesten.
Wobei, also ich mag ja die das Design der Figur und so weiter und so fort. Also ich finde die Figur gut und sie ist auch gut geschrieben, toll gesprochen und so. Aber sie passt nicht zum Rest des Spiels, weil es gab da zum Beispiel eine Stelle, da spricht sie irgendwie mit so einer chinesischen Frau. Die chinesische Frau war völlig normal proportioniert, sah aus wie ein normaler Mensch. Und daneben Elisabeth mit diesen riesencoole Augen, Wespenteile und so. Und da ist irgendwie, also es gab ja diese ersten Entwürfe von der in den frühen Videos und da sah sie halt nicht so aus. Da sah sie
sogar ein bisschen zu überdreht auf dem Weg.
Total, also, ja. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und da habe ich, ich habe nichts gegen diesen Stil, aber die Stile sind so aufeinander geprallt irgendwie und das hat mich ziemlich gestört.
Ja, ich fand aber trotzdem, wenn man sich das Ende dann nochmal durch den Kopf gehen lässt und ich habe dann auch einige Blog-Einträge gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube dann Kotaku oder sowas war dann auch ein Spoiler, erst lesen, wenn sie das Ende dann schon gesehen haben und da ist mir dann echt nochmal, dass ich gedacht habe, okay, da steckt schon viel drin, das ist schon irgendwie cool zu Ende gedacht und das ist alles sehr, sehr meckern auf hohem Niveau. Also ich muss sagen, wenn jedes Spiel nur ansatzweise so einen coolen Twist am Ende hat wie Bioshock, dann brauchen wir uns nicht beschweren. Also
und was ich besonders schön fand, also nicht nur jetzt am Ende, aber wenn du das Spiel dann durch hast, dass du diese ganzen Referenzen zu Bioshock 2 und Rapture und so, dass du trotzdem einfach so siehst, okay, der ist jetzt angelehnt an den Big Daddies ja, und ist aber in diesem Universum halt eine ganz andere Entwicklung geworden, dieser Big Daddy. Das war wirklich toll, aber Bioshock 1 und Bioshock 2 haben sich besser gespielt. Ja. Also die Action hat dort besser funktioniert als in Infinite. Die hat mir da nicht wirklich Spaß gemacht. Das Geschieße und Geballer war immer so, okay, ich muss jetzt durch diese Kampfarena noch durch, damit ich wieder die schönen neuen Elemente sehe, damit ich mehr von Columbia sehe oder eben dann diese Parallelgeschichten und so. Das war.
Da war das so das Potenzial eben halt auch, ne, um geil zu sein. Zum Beispiel diese Hängebahn, wo du dich mit deinem Haken so dranhängen konntest, war eigentlich eine mega coole Idee. Total verschenkt. So. Weil es sieht großartig aus, es macht auch Spaß, da dran zu springen. Aber wenn du dann einmal da dranhängst und durch die Luft fliegst, ist das effektive Attackieren von Gegnern sehr schwierig. Es ging dann nur mit dieser Sturzattacke, die du
und, hast. Ja, und was mich halt genervt hat, ich dachte, die Welt wäre viel offener. Aber es waren ja im Endeffekt ja doch nur so kleine Inseln, so Kampfarenen, wo du halt immer nur von einer Arena zur nächsten und es ist dann doch sehr linear. Und als es angekündigt wurde, habe ich gedacht, du kannst halt diese, das ist eine komplette Open World, Wolkenstadt, in der du frei rumlaufen kannst. Und so war es halt leider überhaupt nicht. Apropos Kämpfe, Tomb Raider kam raus im März.
Ja. Und der Reboot.
Ja, war ein super Spiel, aber mich hat's genervt, dass man so viel kämpfen musste. Weil den meisten Spaß hatte ich, wenn Tomb Raider wirklich, wenn du Tombs geradet hast, also wenn du in diesen Rätsel-Dungeons drin warst und da dann irgendwie... Und
die waren aber nicht...
Da gab's drei Stück oder vier Stück davon und die waren auch optional. Mehr, aber die waren es gab wirklich nur vier Stück oder sowas. Also ich habe extra geguckt, weil ich habe dann alle vier gemacht und am Ende das Achievement dafür bekommen, dass ich alle vier gelöst habe. Wo ich dann gesagt habe, also da hätten sie auch gerne mal die vierfache Anzahl davon einbauen können, weil das war das, was mir Spaß gemacht hat, weil da musste man immer irgendwie Tonnen in irgendwelche Kisten tun und dann haben die irgendwie per Seilzug, haben die dann irgendwas hochgezogen und dann konntest du irgendwo hochkrabbeln und das war so, echt toll, ja. Wie das sein sollte. Also so ein mitspielbares Indiana Jones Spiel und da war es mir irgendwie ein bisschen blöd, dass es so in diese Uncharted-Falle getappt ist mit, machen so ein Kampfareal und da musst du halt jetzt 100 Gegner wegbratzen.
Aber das haben sie gut hingekriegt. Also es wollte mehr Uncharted sein und dieses Ziel haben sie erreicht. Also ich hatte wahnsinnig Spaß mit dem Spiel, weil ich die Uncharted-Spiele auch mag, so wie sie sind. Ja, also ich mag Uncharted 2 und Uncharted 3, weil sie so sind und Uncharted 1 finde ich eher öde. Und Tomb Raider war ein richtig gutes Uncharted, ohne Eigenständigkeit zu verlieren. Also es war kein klassisches Tomb Raider mehr. Da stimme ich dir zu. Die besten Sequenzen, die an alte Tomb Raider erinnert haben, waren diese Tombs, die man besuchen konnte. Aber für sich gesehen als Uncharted mit Lara Croft fand ich es richtig geil.
Also ich war am meisten von der Geschichte enttäuscht, weil dieses Spiel ist für mich eins der Highlights dieses Jahr, weil die Atmosphäre sehr gut gefallen hat. Ja, diese Insel.
Das Dreckige.
Und ich konnte mich total gut mit Lara Croft halt identifizieren. Also ich
Frau Croft für Sie.
Frau Croft.
Für Sie immer.
Miss Croft identifizieren, weil ich irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich stecke wirklich in ihrer Haut, so, weil man hatte die Kameraführung auch immer so gesetzt, wenn sie dann irgendwie durch so einen Spalt durchgehen musste, fuhr die Kamera wirklich ganz nah an sie heran und man hat zu ihrem Atem wirklich ganz nah an dieser Figur und das hat mir unheimlich gut gefallen und auch irgendwie dafür gesorgt, dass ich einfach irgendwann das Gefühl hatte, ich bin Lara Croft. Aber das Problem ist eben, dass die Geschichte einfach nicht so cool ist. Also die wird immer klischeebeladener.
Da haben sie es auch zu sehr bei Uncharted abgeguckt, leider.
Ja. Also und das funktioniert da halt aber nicht, weil der Humor eben komplett fehlt. Ne? Also bei Uncharted sagst du, ah, okay, das ist
diese... Das ist so der Bud Spencer-Stil. So
genau. Ja, genau.
Und hier war es zu brutal.
Ich war mich bei Uncharted ja immer beschwert, dass mir da das Blut fehlt und diese Konsequenz, ja, wenn der irgendwie halt 20 Leute kloppt und hinter ihm stürzen brennende Häuser aus. Irgendwann glaubt man ihm gar nicht mehr, dass er in Lebensgefahr ist, der gute Nathan. Ja. Weil er einfach immer irgendwie mit heiler Haut davonkommt und dann noch ein Witzle macht. Und das hat man bei Lara ja richtig mitgelitten. Also die hat ja so auf die Fresse bekommen die ganze Zeit. Das war ja unangenehm zu gucken, was dem Spiel eigentlich auch ganz gut getan hat, weil es dadurch auch diese Gefahr projiziert hat auf dich, dass du gedacht hast, okay, ich muss wirklich vorsichtig sein mit ihr. Aber sie haben es zu stark gemacht eine Zeit lang. Also irgendwann war es dann auch wieder unrealistisch. Du fällst ja in der ersten Szene, haust dir hier ja so einen rostigen Nagel durch die Rippe und dann rennst du noch irgendwie 20 Stunden rum und kletterst irgendwelche Felswände hoch. Das war idiotisch.
Das stimmt. Wobei,
und ohne Jacke im Himalaya.
Aber die Sache ist, also was auch mit der Geschichte zusammenhängt, ist, dass der Charakter von Lara Croft nun mal nicht zusammenpasst zu dem, was man im Spiel erlebt. Ne? Ja. Sie ist die krasseste Killerin.
Irgendwie. Sie soll ja erst zu Lara Croft werden.
Und ist eigentlich aber in den Zwischensequenzen sehr lieb und sehr freundlich und so weiter. Und das passt zusammen. Und also da gab es die Diskussion über die ludonarrative Dissonanz. Mhm. Schönes Wort. Aber es ist tatsächlich so. Also die Filme passen halt nicht zu dem Spiel. Und
Die
Filmsequenzen, ja. Aber ich habe es dann halt einfach geschluckt und dann so genommen irgendwie und gedacht, okay, das ist verbesserungswürdig und hatte wirklich Riesenspaß. Ich fand auch gerade so Kämpfe, also gerade wenn es darum ging, wenn so Horden irgendwie kamen und dann hatte sie gerade so Waffen wie wir explodieren oder Pfeile oder so. Und das waren Kämpfe, die hatten eine Dramatik irgendwie. Also das Also die Zehennägel gehen hoch vor Anspannung, weil sie die Musik auch so anziehen, weil Jason Graves übrigens, der Komponist von Dead Space, dann auch wirklich so Geigen eingebaut sind. Und du setzt dich zusammen, scheiße, da kommt jetzt eine Horde von Leuten. Und sie hat dann auch irgendwann, also je stärker sie geworden ist im Spiel, desto mehr, desto selbstbewusster hat sie halt sich auch im Kampf verhalten. Sachen geflucht und kommt doch, ihr Schweine! Und so. Und wenn man sich so ein bisschen identifiziert mit der Figur, war man dann auch ziemlich drin in den Kämpfen.
Ja, und das hatte auch echt schön Abenteuerwert, so einen Schauwert. Also, dass du ja gesagt hast, okay, du bist dann in diesem Tempel oben im Himalaya und der Wind pfeift durch die Bretterverschläge und dann reißt irgendwo was auf und dann bläst der Wind in diese, wie heißen diese buddhistischen Glocken rein und sowas. Also das war schon alles toll zum Anschauen, das sage ich ja auch. Also das hat, ist auch ein super Spiel, hat mir auch super Spaß gemacht und auch echt ein gelungener Reboot. Aber wenn ich jetzt für mich persönlich einfach nur betrachte, was mir am meisten Spaß gemacht hat in dem Spiel, dann waren es eben diese Rätsel-Dungeons und da hätte ich mir gern mehr davon gewünscht und weniger diese Kämpfe. Und ja, was ihr sagt mit der Erzählung ist halt natürlich völliger Quatsch, auch mit dem, dass sie quasi diese ganzen Leute retten muss und die sitzen die ganze Zeit nur am Strand, am Lagerfeuer und immer wenn sie zurückkommen, sagt, ja, ich habe hier eure Medikamente besorgt, dann wird sie noch beschimpft dafür. Ja, so, ja, warum hat das so lange gedauert und sonst was. Und
das ist das gleiche wie bei Far Cry 3, da war das auch so idiotisch mit diesen Mitkollegen.
Ja, ja, genau. Ja, das
war blöd. Aber einer der größten Spielmomente, können wir vielleicht abschließend sagen, der überhaupt generell, finde ich, in der ganzen Generation dieser Spiele mitunter einer der coolsten, ist die Stelle, wo sie auf diesen Funkturm rauf muss.
Wie beim Pixelmacher
auch, diese Szene. Ja genau, das haben wir da auch, irgendwie wurde da nominiert. Das ist so gut, das ist so gut. Das war so ein Moment, das ist eigentlich relativ früh im Spiel, aber wie du da Stück für Stück hochkämpfst und einfach die Szene, also hat wirklich das Gefühl, die muss über sich selber hinauswachsen. Und du machst als Spieler natürlich eigentlich nicht viel, außer diese Leiter hochlaufen. Das war so cool inszeniert.
Du spürst den Winter auch richtig genau, da oben, diese Anstrengung.
Und das die letzte Hoffnung da auch da oben. Und auch einfach geil, wie sie diesen Funkspruch absendet und das dann so wirklich ein richtiger Triumph war. Also es war ein richtig cooler
Angriff. Meine Lieblingsszene war, wo sie dann endlich die zwei Waffen hat. Dieses ikonische Bild von dem ersten Lara Croft Cover, ja, wo sie dasteht mit den zwei Knarren und dann, dass es so eingefangen wird, so am Ende vom Spiel, du bist jetzt Lara, ja, die du eigentlich kennst. So. Das fand ich eine super schöne Hommage, ohne es dir so voll mit der Holzkeule irgendwie überzuziehen. Es war so, ah, guck mal, jetzt hat sie die zwei Knarren gefunden.
Cool. Ich hoff auch echt, dass es da 2014 weitergeht.
War ja eigentlich ein riesen Verkaufshit, wenn man nur die Zahlen anguckt. Und Square Enix hat aber ja gesagt, wir haben irgendwie 4 Millionen verkauft, das ist voll der Flop. Oder? Das war ja eine der skurrilsten Diskussionen dieses Jahr.
Die müssen vor allem so 4 Millionen irgendwie in dem ersten Monat oder irgendwie sowas.
Die müssen da so wahnsinnig viel Geld reingesteckt haben, dass sich das trotzdem nicht gerechnet hat. Absurd. Total absurd,
ja. Ja, aber das ist auch so ein bisschen das Problem möglicherweise, was auch irgendwie 2013 noch krasser offenbart wurde, finde ich, dieses Spiele müssen mittlerweile solche absurden Summen absetzen, dass du dir halt normale Verkäufe eigentlich gar nicht mehr erlauben kannst, weil so viel reinproduziert wird. Und allein in Deutschland war dann Nora Tschirner die Sprecherin und was das wieder gekostet hat, sie dann zu engagieren und die ganze Marketingtour, dann ist die ja noch rumgereist und so. Also da wird so viel rein investiert, dass du halt sagen kannst, okay, du musst halt im Prinzip, das ist dieses, der Erfolg muss erzwungen werden, weil sonst hast du so viel Geld verbrannt, dass das für einen Publisher irgendwie schon echt zu der Gefahr wird.
Ich glaube aber trotzdem, auch wenn sie da jetzt vielleicht nicht das Geld ganz reingespielt haben, die Marke ist jetzt etabliert.
Also ich glaube, dass ich würde jetzt behaupten, die Marke Tomb Raider ist schon länger
Nein, aber jetzt ist sie wieder da. Okay, die letzten Tomb Raider davor waren ja so ein bisschen so, ach, die gibt's immer noch und das spielt ja keiner mehr.
Aber andererseits, ich glaube, keine Marke ist so oft gerebootet worden wie Tomb Raider. Also die ist ja allein in einer Generation jetzt, also in einer Hardware-Generation ist sie zweimal gerebootet worden.
Aber so wie es jetzt ist, haben sie, glaube ich, ihren Stil gefunden für 2, 3 kommende Spiele. Das glaube ich schon. Und hier zweiter Synchro-Lob, Nora Tschirner fand ich großartig als Lara Croft. Ja. Richtig gut. Ich hätte gern alle anderen Sprecher auf Englisch gehabt und nur die Lara auf Deutsch, weil sie hat es richtig toll gemacht, fand ich besser sogar als das englische Original. Ich bin aber auch nur
Tschirner. Ich hätte ja gern Ellen Page als...
Nee, die Tschirner hat es echt cool gemacht. Die hat nicht so gesprochen, wie Synchronsprecher sprechen. Die hat es sehr natürlich hingekriegt. Fand ich toll.
Ja. Ja, also eins, bevor wir noch aufhören, SimCity, noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil das war ja auch ein Reboot des Jahres, dass EA gesagt hat, wir bringen das alte SimCity zurück, es heißt wieder SimCity. Und das ist so wie die alten SimCity, nur ganz anders. War dann irgendwie da so dieses, die Städte sind so klein, du kannst irgendwie 3 Blöcke bebauen und irgendwie war das komisch. Ich habe es nicht gespielt, aber
es war eigentlich vom Ansatz her, fand ich es cool, es sah toll aus. Ich fand das mit diesem kleinen Ansatz, musste man sich dran gewöhnen, war irgendwie komisch, aber es hatte halt so einen dermaßen Fehlstart, wo eine Panne nach der anderen kam. Also die Online, dieses Always On war natürlich echt skurril, weil sie dann nachher ja auch rausgefunden haben, das war eigentlich eher nur so vorgegaukelt, das war halt eher eigentlich der Kopierschutz. Und die grundsätzlichen Ideen sind alle toll, aber es ist bis heute nicht genau das Spiel, was sie eigentlich versprochen haben.
Ja. Ja, und es ja, ich fand aber auch so absurd, dass die Städte so klein sind, weil ich meine, ja, das ist aber doch
da,
einer.
Da kann man sich dran gewöhnen. Das ist halt so ein anderer Ansatz. Aber das ist eigentlich.
Ja, aber ich will doch keinen
anderen Ansatz. Wollte
ich will das doch nicht. Einfach ja, genau. Ich möchte eine gigantische plane Fläche haben, die ich bebaue. Und ich meine, es gab ja nicht umsonst bei den älteren SimCity gab es ja diese Versuche, wenn man wirklich eine komplette plane Fläche hat, also alle Wasser wegmacht, alle Berge einebnet, wie viele Menschen kann ich maximal auf diesem 5x5 Quadratkilometer großen Feld beherbergen? Und das war ja das Ziel immer bei SimCity, so quasi dieses effiziente Bauen. So, wie kann ich möglichst effizient bauen?
Und das haben sie dir hier unterbunden, indem sie gesagt haben, immer wieder, wenn du weiter dich entwickeln willst, musst du komplette Stadtteile wieder abreißen und neu bauen. Mhm. Ja, weil du dann die Straßen nicht dick genug gebaut hast, dass die großen Gebäude kommen. Du musst es anders managen in dem Spiel. Und dann hat sich aber immer mehr auch rauskristallisiert, dass diese Mechanik, also diese die Logistik quasi hinterm Spiel, wie errechnet wird, wo die Leute arbeiten und so, dass die an vielen Stellen irgendwie nicht Simulation war, sondern so hingedeichselt war. Und die eigentlichen Simulationsfreaks haben das halt mit Excel-Tabellen und so dann in den ganzen Foren rausgerechnet und haben sich halt völlig aufgeregt, zu Recht, weil sie gesagt haben, das neue SimCity rechnet schlechter diese ganze Stadtsimulation aus, wie die vorherigen
Teile. Das trickst halt einfach viel. Und das ist halt das Problem, dass das die Leute dann, die Pros oder die Cracks, die merken das halt dann sofort, dass da einfach an bestimmten Stellen getrickst wird und dass dann auch Logiken in sich zusammenbrechen.
Aber ich hatte trotzdem ein paar Stunden Spaß damit. Also es ist schon, es macht einfach dieser Reiz, deine Stadt da aufzubauen und auch dann zum ersten Mal, du hattest ja dann nicht die plane Fläche, aber du hattest zwei, drei Gebiete, du hattest so ein Gebiet mit zwei, drei Städten und du konntest die Städte so spezialisieren und die haben sich gegenseitig immer Sachen auch zugeschickt. Konnten entweder andere Spieler sein, online, Freunde, oder du auch selber, dass du gesagt hast, hier, die Stadt hat Kohlevorkommen, dort baue ich die Kohle ab, das wird eine reine Industriestadt, so ein Pott. Und die brauchen gar kein Krankenhaus, die brauchen keine Feuerwehr und Schulen und ich mache hier eine Unistadt. Mhm. Ja, und die können dann darüber und dann haben die sich halt auch hin und her geschickt. Und das war schon ein neuer Ansatz, der ganz gut funktioniert hat, aber war halt schlecht kommuniziert, schlechter Start, es hat es einfach vergeigt.
Mhm. So, der Micha macht die T-Geste. Das ist jetzt, viele Leute, die es nur im Podcast hören, die sehen es natürlich nicht, die das Video gucken, die sehen das. Das Gute ist, wenn wir sonst immer podcasten, dann hören wir auch, da sehen wir deine T-Geste nicht. Das heißt, wir labern einfach immer weiter.
Ich stehe die ganze Zeit.
Aber, ja gut, aber dann lassen wir doch hier mal mit Folge 1 aufhören. Das war das erste Quartal des Jahres und es fing schon mal gut an, kann man festhalten.
Genau. The Walking Dead Survival Instinct war, glaube ich, der einzige, der Aliens noch Konkurrenz machen konnte.
Stimmt,
aber ja. Da haben wir auch einen Cast dazu. Ja, Lego City Undercover haben wir einen Cast und Luigi's Mansion kann man sich anhören. Da waren jetzt keine Megatitel mehr dabei.
Erwähnen können wir vielleicht noch Proteus und Retro City Rampage. Die haben wir jetzt auch seit Gründen ausgelassen. Super tolle Indie-Spiele.
Proteus kommt aber noch als Cast, das haben wir für die Vita.
Ach, das haben wir. Ja, genau. Okay, cool. Ja, also sehr schöne Sachen.
Schönes erstes Quartal auf jeden Fall.
Gut, dann bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.